Ich habe vor 14 Tagen hier ein bisschen mit Farben etwas skizziert. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, die da waren. Für die anderen, das ist jetzt nicht so entscheidend, das muss man nicht wissen. Aber heute Morgen würde ich gerne einen Test mit einer Person machen. Und die suche ich mir jetzt aus, die freiwillige Person. Hast du Lust, Malte? Du musst nur lesen, du bist Lehrer, du kannst das. Okay, du kannst hier stehen bleiben, das wird nämlich auf der Leinwand sein. Und der Trick ist einfach, dass du die ganzen Worte, das sind einzelne Worte, das ist kein laufender Text, die musst du ganz schnell von rechts nach links lesen. Ich glaube, 4 oder 5 Zeilen sind es. Und das einfach lesen. Mehr nicht, das ist nicht schwer, das sind deutsche Worte. Okay?
Rot, gelb, rot, grün, blau. Gelb, blau, grün, rot, gelb. Gelb, rot, gelb, grün, blau. Rot, grün, blau, gelb, rot. Blau, rot, gelb, rot, grün. Grün, blau, rot, rot, blau.
Wow. Nicht schlecht. Ich habe das zu Hause natürlich ausprobiert und ich bin hier bei gelb gelandet. Fast hätte ich es geschafft. Das hast du besser gemacht. Darum geht es heute, um das, was wir hier eben gemacht haben und natürlich um diesen Stift. Ich habe also jetzt tatsächlich einen gefunden, einen Durchsteckstift, den könnt ihr nicht sehen, aber da kann ich vorne die Spitze rausnehmen und hinten wieder reinstecken und dann habe ich eine andere Farbe. Wer sich das mal genau an, das ist das, wovon ich letzte Woche gesprochen habe. Es sollte ausdrücken, dass das, was wir in uns hinein tun, was wir aufnehmen, womit wir uns prägen, dass das irgendwann natürlich auch aus uns herauskommen wird durch Gedanken, Worte und Taten. Und ich habe da noch ein Beispiel gehabt diese Woche, das habe ich auch schwarze Finger, ich habe einen grünen Edding und da habe ich jeden Tag in der vergangenen Woche einen kleinen Spritzer schwarze Tinte hineingetan. Und man kann sich schon ausdenken, was da passiert ist. Die Farbe ist nicht schön, so viel kann ich sagen. Es ist eine Mische aus beiden, aber das könnt ihr nachher selbst sehen. Aber was diese ganzen Beispiele zusammenbringt, ist natürlich die Tatsache, dass das, was wir vielleicht verändern wollen in unserem Leben, das drückt sich ja irgendwann in Taten aus. Also ich möchte gerne mehr Sport machen, dann sieht man das auch an verschiedenen Stellen. Hier und da. Auf jeden Fall beginnen diese Veränderungen immer in mir, bei dem, womit ich mich fülle, in mir. Und da kommt es ganz schnell zu einem scheinheiligen, nicht authentischen Leben. Wenn ich etwas anderes schreibe, zum Beispiel wie da, als eigentlich in mir drinnen ist, dass ich blau schreibe mit gelber Schrift zum Beispiel, wie bei diesem Stroop-Test, so heißt das. Glauben und Denken müssen oder sollen mit meinen Handlungen übereinstimmen. Sonst zerreißt mich das, wird es unecht oder beides. Wir haben ja den Epheserbrief gerade so vor uns liegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wenn man den also zerreißen würde, dann hätte man 6 kleine Stapel. Und wenn man die sortieren sollte, dann müsste man eigentlich sagen, die ersten 3, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die ersten 3, die ersten 3 Kapitel, das ist das Fundament. In diesen 3 Kapiteln beschreibt Paulus, wie es aussieht mit einem Menschen und Gott, den Menschen und Gott. Wie er sie aus der Fremde in die Nähe holt, aus der Unbekanntheit in seine Familie, aus der Ziellosigkeit in diese Perspektive Hoffnung setzt. Und jetzt diese 3 letzten Kapitel, 4, 5 und 6, die gehen schon in eine andere Richtung. Und ich habe mir überlegt, dass das Thema für diese 3 letzten Kapitel, die Überschrift für diese 3 letzten Kapitel, die könnte man auf ein Wort reduzieren. Es geht um Erneuerung. Es geht nur um Erneuerung von vorne bis hinten. Das ist das Thema der 3 Kapitel 4 bis 6. Zum Anschluss an die letzte Predigt, also eigentlich müsste man jetzt, wenn man das anhören wollte, müsste man die Predigt von vor 14 Tagen so als Vorbereitung nochmal hören. Das geht ja bei uns im Internet, kann man das machen. Ich lese nochmal zwei Verse von der letzten Predigt von vor 14 Tagen vor. Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Und ihr wurdet gelehrt, dass in eurem Geist, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das ist so ein bisschen auch die Überschrift für diese drei Kapitel. Erneuerung bedeutet immer Veränderung. Und Paulus sagt hier, wer an Jesus Christus glaubt, der ist schon ein neuer Mensch. Der Alte mit den dazugehörigen Gewohnheiten wird ausgezogen und der Neue wird angezogen. Ich habe das mal versucht darzustellen. Ich bin ja sehr künstlerisch begabt, wie ihr schon oft festgestellt habt. Also, das ist der alte Mensch, den habe ich extra dunkel gemalt. Das ist diese Mischung zwischen Grün und Schwarz, das ist dieser Edding. Er wird verwandelt, wenn man sagt, jawohl, ich möchte mit Christus leben, ich entscheide, mein Leben soll ihm gehören, dann wird man zu diesem hier. Und das ist das Bild, das Gott von uns hat, in diesem Moment. Und dann merkt man, das ist noch nicht genau das, was ich jetzt im Moment bin. Das ist nur ein Versuch. Ich habe aber noch eine Erklärung dazu. Und zwar fängt morgen Astrid bei uns an, als Gemeindereferentin. Morgen ist doch der 1. Oktober, oder? Ja. Morgen geht's los, Astrid. Und wenn du morgen anfängst, dann bist du zu 100% Gemeindereferentin unserer Gemeinde. Also 75, aber das lassen wir mal. Also du bist zu 100% in dieser Position, das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, also dann bist du hier, auf der anderen Seite ist diese Aufgabe, und wir haben uns schon getroffen und sehr lange darüber gesprochen, was das jetzt alles bedeutet und für Folgen hat, auf der anderen Seite wirst du in diese Position erst noch reinwachsen müssen. Das ist ja auch völlig normal, das geht allen so. Das bedeutet, du bist schon, ab morgen aber erst, bist schon wer, aber trotzdem wächst du noch da rein. Ich finde, das ist ein sehr gutes Bild für das, wie es uns auch bei Gott geht. Wir brauchen keine Erneuerung um der Erneuerung willen. Das ist kein Selbstzweck. Oh, jetzt brauchen wir mal wieder eine Veränderung. Unsere Position bei Gott, die ist geklärt. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu seiner Familie, wenn ich sage, jawohl, ich möchte das. Dann hat er mich durch meinen Glauben an Christus als Erretter aus der Gottesferne in diese Gottesnähe gesetzt. Zu 100% gültig. Und trotzdem muss ich noch da hineinwachsen. Und ich muss mich erneuern lassen. Ich muss mich erneuern. Das soll sichtbar werden. Ulrich Eggers, der ist ganz vieles. Der ist im Vorstand unseres Gemeindebundes. Der ist Redaktionsleiter von dieser Zeitschrift Aufatmen. Der ist im Vorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und von Willow Creek Deutschland. Also der ist so ein Tausendsasser. Der hat am Dienstag einen Vortrag gehalten, den ich gehört habe. Und da hat er gesagt, Erneuerung entsteht aus der Begegnung mit Gott. Ja, stimmt. Ist klar für viele und trotzdem eine gute Erinnerung, die Erneuerung nicht allein zu versuchen. Vor 14 Tagen ging es so ganz grundsätzlich um Erneuerung und heute wird es ziemlich konkret. Ich lese den Predigttext vor. Er steht im Epheserbrief, Kapitel 4. Die Verse 25 bis 32, ihr könnt eure Bibeln, wenn ihr welche dabei habt, rausholen oder hier mitlesen. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Soweit der Text. Vier Aufforderungen direkt so zum Einstieg. Wenn ihr ein Leben mit Christus begonnen habt, der Paulus schreibt mit diesem Brief ja an eine Gemeinde, an Christen. Wenn ihr also schon ein neuer Mensch seid, dann legt die Lüge ab. Dann gebt dem Zorn keinen Raum. Dann hört auf zu stehlen und dann sprecht kein böses Wort. Und wer eben zugehört hat, der denkt sich, naja, jetzt haut deine Logik ja nicht so ganz hin. Mach das und dann. Jetzt geht es ja doch ums Tun. Aber ich glaube, den Text kann man ganz unterschiedlich lesen. Also man kann ihn so lesen, so muss man leben. Das hat Paulus hier gesagt, im Namen Gottes. Du musst die Wahrheit sagen, du darfst niemals zornig sein, nicht stehlen, anstrengend arbeiten und nichts Böses sagen. Du musst. Und die Antworten auf diese Du musst wären eine ungeheure Anstrengung, die irgendwann zu einer Hülle werden würde, eine Pflichterfüllung. Ich versuche die Veränderung, die Erneuerung von außen, also durch das, was ich tue, nach innen hinein zu erzwingen. Oder ich sage, das schaffe ich eh nicht, also versuche ich es auch gar nicht. Oder ich tue so, als ob. Das wäre auch zum Scheitern verurteilt. Und genau an diesem Punkt würde vielleicht dann auch die Scheinheiligkeit entstehen. Ich stelle fest, es ist nicht so wie in mir, wie es vielleicht sein sollte, aber ich tue so, als ob. Es ist nicht, ich tue aber so, als ob. Da steckt schon drin, das Sein und das Tun. Das ist die Sache mit dem Edding, mit den Worten und mit den falschen Taten. Es ist nicht so, aber ich tue so, als wenn es so wäre. Ich habe es, glaube ich, schon ein oder zweimal erzählt, aber in meiner Heimatgemeinde, die ganz streng und ganz konservativ war, ist genau das aufgetaucht. Und es hat mich fast mein Glauben gekostet, damals als Teenager, wo die ethisch-moralischen Ansprüche meiner Heimatgemeinde und damit auch meiner Eltern enorm hoch waren. Also vielleicht sogar noch über das biblische Maß hinaus, gefühlt zumindest. Und dann als Teenager, die Eltern beobachtend, habe ich festgestellt, ey, das erfüllen die überhaupt nicht. Heute bin ich viel gnädiger, nicht weil sie verstorben sind, sondern weil ich weiß, dass das niemand erfüllen kann. Aber was mache ich denn dann, wenn ich merke, da ist das, was erwartet wird, zu Recht oder nicht, zu Unrecht oder zu Recht? Und das ist das, was ich lebe. Diese Diskrepanz, die fülle ich auf mit Scheinheiligkeit. Mit ich tue so, als ob. Mit schwarzer Farbe im grünen Edding. Aber was dabei rauskommt, das ist meistens nicht mehr so schön. Es geht mir hier nicht um Beliebigkeit in Ethik und Moral. Es geht mir nur um den ehrlichen Umgang damit. Ich kann den Text aber auch anders lesen als das, was ich jetzt hier vorgestellt habe. Ich kann auch sagen, ich bin mir bewusst, dass ich auch, wenn ich ein neuer Mensch geworden bin, weil Christus mich angenommen hat, nicht alle Schwierigkeiten los bin. Ich werde nicht vollkommen leben können. Ich werde in Schwierigkeiten kommen. Aber es gibt schon noch einen Unterschied. Ich bin niemals, niemals alleine. Und ich bin schon wer? Ich bin schon das Kind Gottes. Da muss ich nicht mehr hineinwachsen. Und ich bekomme Alternativen von Gott. Und ich habe die Möglichkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Und das Letzte ist der Hammer. Ich habe ein göttliches Potenzial in mir. Ich habe die Möglichkeit, Dinge zu verändern, weil Gott in mir wohnt. Und spätestens hier wird klar, dass die Veränderung, die Erneuerung, die kann immer nur von innen heraus geschehen. Ich habe mich gefragt, wenn Paulus jetzt wohl nochmal nicht an die Gemeinden im Gebiet Ephesus in Kleinasien schreiben würde, sondern an die Gemeinden in Schleswig-Holstein. Was würde der dann heute, 2018, schreiben? Würde genau dieselben Sachen sagen? Lüge, Zorn, Stehlen, böse Worte? Oder würde er vielleicht sagen, ey, wisst ihr was, es geht euch so gut, hört mal auf, andauernd zu shoppen. Versagt nicht vorm Fernseher oder vorm PC. Hört auf, euch Pornos reinzuziehen. Lasst die ganze Zeitverschwendung, die ihr so betreibt. Es ist austauschbar. Es geht Paulus um dieses Prinzip. Lasst euch in eurem Innern verändern, damit das, was aus eurem Leben herauskommt, gut ist, Gott gefällt. Interessant ist ja, dass Paulus hier an Gemeinden schreibt, an Christen. Und dann sagt er, lügt nicht im Umgang mit euren Mitgeschwistern, also Glaubensgeschwistern, so heißt das ja so schön, also anderen, die auch zu Christus gehören. Lügt nicht. Würde uns ja gar nicht einfallen, sowas. Interessant ist, dass er überhaupt nicht den Zorn verdammt an der Stelle, sondern sagt nur, lasst den Zorn keine Nacht sehen, weil der Zorn, der hat eine Macht, größer und größer in euch zu werden und letztendlich dazu zu führen, dass ihr Dinge tut, denkt, sagt, die euch von Gott trennen. Oder das mit dem gewohnheitsmäßigen Stehlen. Naja, das sind wir fein raus. Das ist nicht unser Problem, oder? Vielleicht schon. Man kann auch bei der Steuer, man kann auch das Zeitkonto bestehlen. Man kann Gott zum Beispiel auch bestehlen, indem man ihm Dinge nicht gibt. Das ist ein unangenehmes Thema, ne? Thema Spenden. Thema Spenden von innen. Da wird es aber so deutlich. Unsere Gemeinde, wir leben ja nur von Spenden. Und ich habe das häufig schon gehört, ah, das geht im Moment nicht, ich kann das nicht machen, weil sonst reicht es nicht, um zum Shoppen zu gehen. Nein, aber ich kann sagen, für mich ist das so eine äußere Geschichte, etwas, das ich abhake. Dann ist das eine Pflichterfüllung. Und wisst ihr was? Wenn ich so daran gehe, dann wird es mir tatsächlich fehlen, das Geld, das Gott mir gegeben hat. Dann wird es mir fehlen und es tut mir weh. Und ich mache das auch wirklich ungern. Und die einzige Motivation, die ich habe, um das zu tun, ist, einen Haken dahinter zu setzen. Und ich handle, soweit es geht, Gott runter. Wenn ich es aber von innen heraus tue, mir bewusst werde, dass ich beschenkt bin von vorne bis hinten von einem gütigen und gnädigen Gott, dann tut es gut. Dann hilft es mir in meinem Vertrauen zu Gott und für manche unvorstellbar, dann tue ich das gerne. Dann gebe ich gerne. Interessant ist, dass in diesem Text etwas angeboten wird. Jedes Mal, wenn diese Aufforderung kommt, nicht zu lügen zum Beispiel, dann setzt Paulus etwas dagegen, sondern sagt Gutes, sagt die Wahrheit. Setzt der Lüge etwas entgegen. Schafft nicht so ein Vakuum, das sich durch irgendwas anderes Doofes füllt, sondern ersetzt die Dinge. Wenn ich aus diesem Stift eine Farbe raushaben will, dann kann ich die rausnehmen und wegschmeißen. Dann entsteht aber eine Lücke und das System funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel die gelben raushaben will und die gelben wegtue und dafür nur blaue reintue, dann geschieht eine Erneuerung. Und das ist das, was Paulus hier anbietet. Er setzt die Dinge, den Zorn, den lasst nicht groß werden, damit er euch irgendwie von Gott trennt, sondern nehmt die Versöhnung aus Gottes Angebot wahr. Stehlt nicht, sondern arbeitet, und jetzt, damit ihr andere unterstützen könnt, damit ihr geben könnt. Böse Worte ersetzen durch gute und hilfreiche Worte. Glaube ist immer beides. Praxis und Theorie, Theorie und Praxis. Und dann kommt es in diesem Text, vielleicht ist euch das beim Lesen aufgefallen, vielleicht auch nicht, wie so eine kleine Zäsur. Irgendwie kommt da so ein Schnitt. Ich mache mir immer so Notizen und dann versuche ich das irgendwie so ein bisschen grafisch aufzuteilen. Und da habe ich einen Strich gemacht. Eine kleine Zäsur. Luther schreibt, und betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht. Das ist kein neuer Gedanke, der dann plötzlich auftaucht nach diesen vier Aufforderungen, sondern er hat mit diesen vier Aufforderungen zu tun. Und in der neuen Genfer Übersetzung wird es deutlicher. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Es geht hier nicht für Bibelkenner um die Sünde wider dem Heiligen Geist, die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das ist ein ganz anderes Thema. Sondern es geht darum, wie gehe ich mit dem Heiligen Geist um? Und die Tatsache, dass mein Verhalten, alles, was in mir ist und was ich tue, steht in direkter Beziehung zum Heiligen Geist und damit zu Gott in uns. Er wohnt in uns und es beleidigt ihn. Es macht ihn traurig, wenn wir uns nicht dementsprechend verhalten. Mir hat das nochmal so eine ganz neue Bedeutung gerade für die Dinge gegeben, die ich so schön im Verborgenen tun kann. Kriegt ja keiner mit. Es bekommt ja keiner mit, wenn ich in der Steuer irgendwas reinschreibe, was nicht stimmt, wenn ich bei einer Versicherung was Falsches angebe, wenn ich vielleicht einen Gedanken ausbreche, wenn ich alleine vor meinem Computer oder Fernseher sitze. Es bekommt ja keiner mit. Denkst du? Wörtlich steht da, und versetzt den Heiligen Geist nicht in Trauer. Etwas, was wir sogar von Jesus kennen aus dem Neuen Testament. Wie Jesus weint über die Gottesferne der Menschen. Über fehlendes Vertrauen von Menschen. Es ist genau der Punkt, wo wir so gerne unterscheiden zwischen unserem Glauben. Natürlich, ich glaube an Jesus. Ja, er ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden. Halleluja, stell mich vielleicht sogar beim Anbetungsteil nicht nur hier vorne hin, sondern sogar hinten und hebe alle Arme, die ich habe. Das finde ich gut, also nicht, dass ich das sagen will, aber wenn, es kann sein, dass ich das tue und alles, was in mir ist und was im Alltag aus mir herauskommt, das ist eine ganz andere Geschichte. Wir trennen das manchmal so gerne, die Theorie, unseren Glauben, das, was in uns ist, von dem, was herauskommt, von der Praxis. Und das geht nicht. Wir können es nicht trennen. Der Vers geht noch weiter, dieser Vers 30. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Wenn wir hier taufen, dann sage ich das immer vor, dann heißt das nicht, ihr gehört zu Christus, sondern dann heißt das, ihr gehört Christus. Christ werden bedeutet, ich sage, mein Leben gehört Christus. Das ist wichtig, auch für das, was danach kommt. Zwei Fragen sind noch offen. Warum ist Erneuerung eigentlich so anstrengend und wie gelingt sie? Ein Spruch, den ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt, von Peter Drucker, lautet, ich habe ihn hier auch als Bild, Culture eats strategy for breakfast. Kultur verspeist Strategie zum Frühstück. Oder Gewohnheit frisst alle deine guten Vorsätze schon am Morgen. Meine Kultur, meine Gewohnheiten sind meine Gewohnheiten und mein Umgang. Und in der Regel wollen unsere Gewohnheiten und unser Umgang, die wollen keine Veränderung. In der Regel soll alles so schön bleiben wie immer. Meine Gewohnheiten wollen keine Veränderung, weil sie Anstrengung bedeuten. Meine Umgebung sagt mir, Veränderungen, die sind schon in Ordnung, aber nur, wenn du weiter im Mittelpunkt deines Denkens stehst und wenn sie dir etwas bringen. Und die Erneuerung, von der Paulus hier schreibt, die hat mit diesem Bild zu tun, dass ich in das Bild hineinwachse, das Gott in mir sieht, in das, was er in mir sieht, was er sich wünscht, was er mir geschenkt hat, was gut für mich ist. Es bleibt also ein Kampf, weil meine Gewohnheiten das alles nicht wollen und meine Umgebung in der Regel auch nicht. Ziele erfordern Training und eine Strategie, obwohl die wird ja gleich gefressen. Also was tun wir jetzt? Aus Gedanken werden Worte, aus Worten werden Taten und aus Taten wird eine Kultur, Gewohnheiten. Und weil die Taten so unmittelbar vor der Kultur in dieser Reihenfolge stehen, meinen wir, wir müssen dort ansetzen. Wir müssen unsere Taten ändern, um die Kultur zu verändern. Aber das funktioniert nicht. Wir sollten diese Erneuerung anstreben, auch wenn es anstrengend und schwer ist, weil es gut ist. Weil es gut für mein Leben jetzt und in Ewigkeit ist. Weil es gut ist für meine Beziehung mit Gott und weil Gott ein guter Gott ist und mich beschenken möchte. Ich habe euch zum Abschluss 5 Vorschläge zur Erneuerung. 5 Schlüssel hatte ich das erst ein bisschen mutig genannt, da war ich mir nicht mehr so ganz sicher. 5 Vorschläge zur Erneuerung. Vorschlag Nummer 1. Nur für Leute, die das wirklich wollen, die gerne möchten, dass ihre Glaubenstheorie in ihrem Inneren so erneuert wird, dass ihre Taten davon bestimmt sind. Erstens, ich danke Gott jeden Morgen dafür, dass er in mir wohnt. Dadurch mache ich mir das bewusst. Ich lade ihn ein, das sichtbar werden zu lassen. Ich danke Gott jeden Morgen dafür, dass er in mir wohnt, damit ich es nicht vergesse an diesem Tag. Zweiter Vorschlag zur Erneuerung. Ich vergesse nicht, dass ich schon wer bin. Ich lasse mir das auch nicht einreden von anderen. Ich wäre zu schlecht, zu unvollkommen. In Gottes Augen bin ich schon wer. Zu 100%. Und ich darf noch hineinwachsen. Dritter Vorschlag zur Erneuerung. Ich fülle mich mit Gutem. Ich setze mich ganz bewusst in eine Umgebung, von der ich weiß, dass sie Spuren in meinem Leben hinterlässt. Ganz bewusst tue ich Dinge, wie zum Beispiel christliche Gemeinschaft aufsuchen. Auch bei der Musik darauf zu achten, ob das wohl etwas ist, was Gott gut findet. Ich setze mich dem Wort Gottes, der Bibel aus. Ich rede mit Gott. Ich suche die Zeit der Stille vor Gott. Ich setze mich bewusst in eine Umgebung aus, die mich mit Gutem füllt. Ich fülle mich mit Gutem. Vierter Vorschlag. Ich treffe gute, zuerst hatte ich strategische Entscheidungen, aber das hatte ich nach diesem Zitat, dann habe ich keinen Mut mehr gehabt, das aufzuschreiben. Also ich treffe gute Entscheidungen. Das funktioniert ganz leicht. Ich überlege, was hat mir in meinem Leben schon in meinem Glauben gut getan? Ja, dann entscheide ich, das mehr zu tun. Das muss ich entscheiden, das kommt meistens nicht von alleine. Ich tue es wieder. Oder ich gehe durch bewusste Entscheidungen Gefahrenherden aus dem Weg. Wenn ich weiß, dass manche Dinge nicht gut sind für mich, auch manche Menschen nicht gut sind für mich, dann muss ich strategische Entscheidungen treffen und sagen, nein, das werde ich dieser Situation werde ich mich nicht mehr aussetzen. Und ich entscheide mich dafür, mit offenen Karten zu spielen, auf mehreren Ebenen. Mir selbst gegenüber zuzugeben, dass es da Bereiche gibt in meinem Leben, die laufen so völlig losgelöst von Gott. Auf der Ebene zwischen Gott und mir ehrlich zu sein, zu sagen, das Herr, Gott, das ist etwas, was mich wirklich trennt von dir und ich krieg's nicht hin. Es tut mir leid, aber ich benenne es. Und die dritte Ebene, das ist die schwerste. Das ist der Punkt, wo viele von uns vielleicht die Erfahrung gemacht haben, Mensch, ich bete und bete und manchmal habe ich sogar noch gefastet dazu. Und trotzdem ändert sich nichts. Bringt Licht an die Sache. Wir spielen mit offenen Karten uns gegenüber, Gott gegenüber und dritten, eine Vertrauensperson gegenüber. Dann ändern sich Dinge. Dietrich Bonhoeffer hat das mal wunderbar beschrieben und gesagt, diese Pflanzen, die im Dunkeln bleiben wollen, die werden ihre Wurzeln immer weiter ins Dunkle hinein wachsen lassen. Wir müssen Licht an die Sache bringen und das, sagt er, geschieht durch Beichte. Ich suche mir eine Vertrauensperson, mit der ich über diese Dinge spreche, die mich gefangen halten. Ich gebe der Dunkelheit keinen Raum. Also das vierte war, ich treffe gute, strategisch wichtige Entscheidungen, bevor die Dinge passieren. Das letzte, ich ersetze die Taten mit den Alternativen Gottes, ganz bewusst und mit seiner Hilfe. Das erste war ja, Gott wohnt in mir, der Heilige Geist wohnt in mir. Ich bin doch nicht mit einem Anforderungskatalog allein gelassen, der mich verzweifeln lässt, sondern mit der Größe und mit der Macht Gottes. Wenn ein Mensch sagt, oh, ich will mit Christus leben, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes, Dynamis, steht da, die Kraft. Fünf Punkte, die uns helfen können, uns erneuern zu lassen. Ich bete noch einmal. Jesus, ich wünsche mir das so sehr für mein Leben, dass du mir die Kraft gibst und die Stärke und die Weisheit, mich immer wieder auf eine Erneuerung einzulassen. Nicht zu verzweifeln und nicht blind aktiv zu werden. Es ist ein schmaler Grat für mich und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst. Und ich bitte dich das für uns. Lasst uns in der Stille beten und Gott die Dinge benennen, die uns schon so lange trennen von ihnen, die uns schon so lange bewegen, die wir nicht loslassen können. Zorn, Ärger, vielleicht auch anderen Menschen gegenüber. Und das Loslassen vor Gott in der Stille. Jesus, du Sohn Gottes, wir kommen zu dir, weil du uns die Möglichkeit gibst, diese Kluft zwischen uns und dem Vater zu überwinden. Nimm alles fort, was wir eben genannt haben. Befreie uns von diesen Wurzeln, die uns ins Dunkel ziehen wollen, in die Gottesferne. Und schenke uns dein Licht. Wir wollen zu dir gehören. Amen.